Ihr seid zu Gast bei Popcornseele, meine sehr verehrten Zuhörenden. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße aber nicht nur euch, sondern ich begrüße auch die Autorin des Buches Ich sehe rot, Tabitha Hennen. Hallo Tabitha, schön, dass du da bist.
Hallo, hallo, ich freue mich.
Und ich begrüße auch Ihren Lektor, Marco Michalsik.
Ja, es ist, es stimmt. Ja, es ist heute ein bisschen Doppelrolle irgendwie.
Marco ist in einer Doppelrolle, sowohl Host als auch irgendwie Buchbeteiligter. Aber vor allen Dingen wollen wir heute mit Tabitha, mit dir sprechen. Über das Buch, über die tollen Gedichte, über überhaupt dieses fantastische Buch. Es gibt vieles zu besprechen. Mal gucken. Okay. Was wir heute alles so aus dir rausholen können. Und du hast versprochen, dass du auch ein bisschen was vorlesen wirst heute.
Mhm. Ja.
Also ich hätte ja, Wünsche. Unbedingt. Was sollst du sagen, Marco? Wolltest du gerade was sagen?
Ich wollte sagen, unbedingt. Also wir können ja nicht über so ein Buch reden, ohne dass wir was, dass wir auch was zu hören bekommen. Das geht ja,
absolut.
Das wäre absurd. Mhm.
Es wäre vollkommen absurd. Und also ich habe schon mitbekommen, dass ich mir mindestens einen Text selber wünschen darf. Also das werden wir, wir werden das hinbekommen hier. Bevor wir reinstarten, gibt es Ansagen zu machen. Ganz kurz, ganz wenige. Und ich würde sagen, weil ihr chronologisch eher dran seid, als ich mit meiner Ansage, erstmal ihr. Also was habt ihr denn den Zuhörenden mitzuteilen, bitteschön.
Ja, das trifft sich ganz gut, weil es ein Event ist, wo unter anderem Tabitha und ich zusammen sind mit noch anderen, den Zuhörenden dieses Podcasts auch nicht ganz unbekannten, also mit Micha Kunze und Jasmin Brückner. Zusammen sind wir am 11. Oktober in Stuttgart bei einem Event, das da heißt Gründergeist Gipfeltreffen. Das ist eine Veranstaltung, also man könnte es vielleicht sagen, eine Konferenz, eine Tageskonferenz oder ein Festival für Menschen, die irgendwie innovative Dinge im Großraum Kirche machen. So denominationsübergreifend, konfessionsübergreifend, und es sind neben uns, obwohl wir natürlich das Highlight sind, aber sind auch ganz fantastische andere Referierende noch dabei. Zum Beispiel Scott the Painter aus den USA, den kennt man vielleicht für seine Insta-Posts und seine Grafiken und Illustrationen, auch seine Texte vielleicht.
Scott the Painter?
Scott the Painter, genau. Scott, cool. Scott Erickson heißt er eigentlich. Und im Grunde haben wir uns auch, seien wir mal ganz ehrlich, auch ein bisschen einladen lassen, weil wir mit ihm abhängen wollen. Deswegen. Ja, aber wir machen, also wir machen Poetry Talk da tatsächlich, so als Workshop verkleidet. Ja.
Ah, wie großartig. Das ist gut. Ich habe neulich mit Micha Poetry Talk gemacht. Also jetzt, wo wir sprechen, war es vorgestern. Wir waren in der kleinen Stadt Alsfeld und haben da mit ganz wenig Leuten, aber sehr schön einen Poetry Talk gemacht. Das war nicht so schlimm, dass nur wenig Leute da waren, weil unser Honorar stand fest.
und dann Location war das. Sah auch geil aus, finde ich.
Und es war auch eine tolle Location. Und es war wirklich ein ganz wunderschöner Abend. Mit einer Handvoll von Leuten haben wir total intensiv und toll geredet und unsere Texte vorgetragen und so. Das war echt mega. Okay, ich habe noch die Ansage zu machen, liebe Zuhörenden, dass ich, das habt ihr schon mal vielleicht mitbekommen, im nächsten Jahr eine Griechenlandreise machen möchte. Ich begebe mich auf die Spuren von Saulus von Tarsos, der besser bekannt ist unter uns als Paulus. Und zwar besuchen wir die Orte, wo dieser Paulus das erste Mal europäischen Boden betreten hat. Wir machen eine Reise nach Thessaloniki, nach Philippi. Wir besuchen dann zwischendurch aber auch andere Orte, die mit Paulus nicht unbedingt was zu tun haben, wie zum Beispiel die weltberühmten Klöster bei Meteora, oder heißt es auf Meteora? Ich habe keine Ahnung. Wir besuchen Delphi, dann fahren wir aber auch noch nach Athen und schauen uns den Areopag an, wo Paulus gesprochen hat. Die Akropolis gucken wir uns natürlich an und so weiter und so fort. Und dann besuchen wir auch noch das antike Korinth, was ja auch keine ganz unwichtige Rolle gespielt hat im Leben von Paulus. Und wir machen das alles zusammen mit einem Guide aus Israel, der sich sowohl auskennt mit dem, was man da so wissen muss über das antike Griechenland, der aber auch den jüdischen Background von Paulus sehr, sehr gut kennt. Und das interessiert uns nämlich, weil dieser jüdische Gelehrte, dieser Weltbürger, der ja war, mehrsprachig und so, und irgendwie auch ein ziemlich radikaler Typ so, und gar nicht mal in jeder Hinsicht sympathisch, aber doch irgendwie ziemlich beeindruckend. Was hat der da erlebt, als der diese Orte besucht hat? Wo ist der da aufgeschlagen und was ist passiert um ihn herum? Das wollen wir uns einfach mal aus nächster Nähe betrachten. Das ist sozusagen eine kleine Studien- und Forschungsreise, die wir da unternehmen. Und wir machen das mit dem Unternehmen Chavaya zusammen. Das ist die Judith, eine Freundin von mir, die Reisen organisiert. Chavaya, Chavaya. Und da findet ihr auch alle Informationen über diese Reise, über die Griechenlandreise, chavaya.de. Da könnt ihr rausfinden, was das genaue Programm ist, wie viel diese Reise kostet und so. Der Anmeldeschluss ist im nächsten Februar. Da haben wir also auch noch ein bisschen Zeit und da könnt ihr euch das auch überlegen, ob ihr euch das leisten wollt oder nicht. Vielleicht ist es ja irgendwie ein tolles Weihnachtsgeschenk oder so. Denkt mal drüber nach. Ich würde wirklich sehr, sehr gerne mit euch nach Griechenland reisen. Im nächsten Jahr, das ist die Woche vor Pfingsten, im Mai wird das sein, vom 17. Mai bis zum 24. Mai. Wäre cool, wenn ihr mitkommt, dann haben wir da eine gute Zeit mit lieblichem Rotwein und Sternen von Athen. Ja, ist das nicht schön?
Klingt fantastisch alles, finde ich. Es ist,
klingt doch mega, oder?
Auf den lieblichen Wein, aber ansonsten
aber hallo.
Alles super.
No, nee, das will ich auch nicht. Ich trinke echt nur, das mache ich auch nicht. Auf keinen Fall. Nee, da kriege ich Kopfschmerzen von dem Zeug. Das geht gar nicht. Ah, okay. Tabitha, schön, dass du da bist.
Ja, sehr toll.
Ich freue mich total. Mm.
Mhm. Ja.
Schön mit euch.
Marco, wie lange kennst du Tabitha eigentlich schon? Ihr kennt das schon länger.
Ich kann es gar nicht genau sagen, wie viele Jahre, aber ich kann die Geschichte erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Das war nämlich sehr lustig. Es begab sich, dass ein amerikanischer Spoken-Word-Künstler, den wir offensichtlich beide gut fanden, ich glaube, das erste und das einzige Mal durch Europa getourt ist mit einer Band, die kennt man vielleicht auch, die sind auch schon mal beim Freaksock aufgetreten, Listener heißen die. Mhm. Und er war quasi so das, wie soll man sagen, die Vorband, so auf eine Weise, Levi the Poet heißt er. Mhm. Und ich habe ihm also schon Jahre vorher immer so aus Spaß geschrieben, wenn er so Touren angekündigt hat, die irgendwo durch die USA gingen, komm mal nach Deutschland und am besten nach Darmstadt. Und habe gedacht, ja gut, der kommt ja eh nie nach Deutschland und vor allem nicht nach Darmstadt. Und dann schrieb er mir irgendwann, I'm coming to Germany and guess what, I'm coming to Darmstadt. Und die haben dann in einer Location gespielt, die wirklich literally 5 Minuten von meiner Haustür entfernt waren. Also als ich auch noch in Darmstadt gewohnt habe.
Wow.
Also das war in meiner direkten Nachbarschaft. Und ich weiß gar nicht, wie wir uns dann getroffen haben. Auf jeden Fall haben wir uns beim Rausgehen dann irgendwie, sind wir so übereinander gestolpert und haben dann noch länger gequatscht.
Mhm. Mhm. So, und jetzt kommt ein bisschen eine creepy Seite dazu. Ich habe nämlich Levi durch dich kennengelernt, Marco, weil ich irgendwie dir gefolgt bin auf sozialen Medien, dann von Levi gehört habe. Dann habe ich gesehen, Levi kommt nach Darmstadt und ich glaube irgendwo Karlsruhe.
Mhm, kann
und dann
sein,
dachte ich mir, naja, der Marco geht safe dahin. Und bestimmt geht er aber nach Darmstadt und nicht nach Karlsruhe. Und ich war so hin und her gerissen und war so, hey komm, ich probiere es einfach, ich gehe nach Darmstadt, vielleicht treffe ich den Marco. So, und dann stand natürlich Marco auch im Publikum. Und da habe ich dich, glaube ich, einfach angeschnackt. Und es war voll der schöne Abend, Levi war toll.
Wie cool.
Ja.
Warum wolltest du gerne Marco kennenlernen?
Na, also bitte, Gofi, die Frage erübrigt sich.
Was für eine Frage. Verstehe ich gar nicht. Oh Mann.
Es ging bestimmt um Schreiben irgendwie, ne? Schätze ich mal. Oder?
Ja, also ich denke, ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon so angefangen zu schreiben, habe Marco da schon mitbekommen und fand seine Texte ganz toll.
Mhm.
So. Und war einfach interessiert, mehr von ihm zu hören.
Ja.
Hm.
Tabitha, du hast eine interessante Lebensgeschichte, glaube ich. Ist das richtig? Bin ich richtig informiert, dass du ein Third Culture Kid bist?
Ja, hast du richtig, Gofi.
Du bist nicht in Deutschland aufgewachsen, das stimmt doch.
Nee, genau. Also bis ich 12 war, habe ich in Ägypten und in Jordanien gelebt. Und also ich denke, wenn man im Ausland lebt, kann man ja trotzdem sehr in so einer Expat-Bubble oder irgendwie nur mit anderen Deutschen zum Beispiel wohnen. Das war bei mir gar nicht der Fall. Also ich habe echt, bis ich 3 war, habe ich nur Arabisch geredet. Wir waren in einem komplett ägyptischen Setting, also unsere Nachbarn alle, das war komplett Arabisch. Und ja, von dem her eine sehr, sehr enge, tiefe Verbundenheit. Und danach sind wir dann nach Deutschland.
Ja, da warst du dann wie 12? Hast du 12 gesagt? Also, oder?
Ja, genau.
So mit 12.
Ja, da war ich 12.
Kulturschock. Mhm. Bist du jemals angekommen in Deutschland? So? Innerlich?
Oh, das ist eine spannende Frage. Ich komme immer wieder an und gehe immer wieder.
Okay.
Also doch, ich würde sagen, es gab Zeiten, wo ich mich sehr hier verwurzelt gefühlt habe, Zeiten, wo gar nicht. Und es schwankt und ich merke schon, ich bin auf jeden Fall deutsch. Also so, das ist die Kultur, in der ich lebe und mich am meisten wohlfühle. Aber halt doch auch nicht so zu 100%. Also ist alles so Nuancen. Und ich brauche es auf jeden Fall immer wieder, arabische Kultur oder internationale Kultur, um mich zu haben, im Ausland zu sein. Das ist schon so ein Aspekt, der muss, sonst lebt meine Seele nicht richtig, weißt du?
Okay, ja. Cool.
Ja, doch, das macht schon viel von meiner Identität aus, muss ich sagen.
Ja.
Und wie bist du eigentlich, das weiß ich nämlich selber auch gar nicht, wie bist du eigentlich zum Schreiben oder zum kreativen Schaffen, zum Kunstmachen gekommen? Weil ich habe dich ja kennengelernt, da hast du das ja schon gemacht.
Ja, okay, wollt ihr die lange oder die kurze Version?
Wir müssen noch Zeit haben, um über dein Buch zu reden, richtig, aber ja. Du kannst, entscheide selbst, Tabitha.
Okay, ich mach's mal ein bisschen schnell. Also tatsächlich war ich zu dem Zeitpunkt noch so in konservativeren Kreisen und da wurde mir das so im Gebet so prophetisch gesagt, dass ich da eine Gabe habe.
Okay, und das haben wir in diesem Podcast haben wir das so noch nie gehabt bisher. Das ist schon sehr interessant, Tabitha. Erzähl mal ein bisschen weiter.
Also ich habe heute kein Blatt vorm Mund. Ich weiß nicht, ob das so positiv ist, aber
sehr gut.
Keine Filter. Also, genau, und das hat mich sehr überrascht, weil ich zu dem Zeitpunkt habe ich gern gelesen, aber jetzt nicht geschrieben. Und habe es dann einfach mal ausprobiert und habe ganz viel Freude dran gefunden. Und dann einfach weitergemacht. Und dann sehr schnell Leute gefunden, denen es ähnlich ging, die auch irgendwie ausprobieren wollten. Zum Beispiel eine Jasmin. Und dann mit denen gemeinsam vorgewagt und mutigere Schritte gemacht, das ernster genommen und so weiter.
Cool.
So kam das.
Das ist aber ja total spannend, weil dir das ja jemand zugesagt hat, der noch nie was Geschriebenes von dir gehört hatte offensichtlich. Ne? Also...
Und der mich nicht kannte.
Ah, der dich nicht, krass, okay.
Mhm. War schon ziemlich episch.
Ja. Okay, aber das ist ja schon ein sehr prägnantes Erlebnis, was du dann da so gehabt hast.
Ja, voll.
Und das hat dich bestimmt beeinflusst.
Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich sonst, wäre es nicht prägnant gewesen, das auch nicht so weitergeführt hätte. Weil ich nicht so ein starkes Selbstbewusstsein zu dem Zeitpunkt hatte. Und dann, wenn man was Neues anfängt, ist man ja erstmal auch nicht gut.
Ja.
So, deswegen hat mir das sehr geholfen, so durch den Anfang durchzupushen und einfach zu sagen, ach, ja, warum nicht? So, da hat jemand mal was gesagt.
Genau.
Spannend, ja.
Ja, sehr. vielleicht noch ein paar Eckdaten zu dir, so ein paar Basics, Biografie. Du lebst in Berlin, da habe ich dich schon mal besucht. Ich habe schon mal in deiner Wohnung geschlafen.
Oh ja.
Weil wir gemeinsam aufgetreten sind. Was schön war. Was kann man noch über dich wissen, Tabitha?
Ich denke, ich bringe schon auch viel so dieses, weiß nicht, ich bin Lehrerin mit in meinen Schreiben. Zumindest arbeite ich im Kontext Schule, also gar nicht jetzt aktiv als Lehrerin, aber das beeinflusst mein Schreiben. Ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen so aus dem Brennpunktbereich. Das sind Sachen, die auch viel in meinem Schreiben vorkommen. Das ist ein Blickwinkel. Ansonsten liebe ich es, diese große Stadt zu erkunden, kreativ zu sein, zu töpfern, Sport zu machen, die normalen Dinge.
Wie kam es eigentlich zu der Zusammenarbeit zwischen euch beiden? Marco, wieso bist du der Lektor dieses Buches geworden?
Wenn man es so sagen will, weil ich so während der Pandemie angefangen habe, überhaupt auch als Lektor zu arbeiten, weil ich zum einen gedacht habe, das ist, glaube ich, jetzt irgendwann klug, auch ein paar Sachen zu machen, die nicht nur mit Bühne und mit irgendwo vor Ort sein zu tun haben, weil das in der Zeit ja auch nicht ging und nicht angesagt war. Und weil ich total gemerkt habe, dass mir das Spaß macht, Menschen dabei zu helfen, halt irgendwie ihr Buch rundzukriegen oder überhaupt erstmal so die auch eine Idee zu entwickeln und was ist das eigentlich, was ich hier habe, vielleicht so an schon Manuskript oder Exposé oder sowas. Und hab das so ein bisschen probiert und als dann Tabitha auch. Das ist ja auch dein zweiter Band schon, ne? Irgendwie als der dann so halbwegs spruchreif war, da haben wir einfach überlegt, wie könnte man da denn jetzt irgendwie das zusammen so rundkriegen, dass es cool wird. Und das mag ich eigentlich total gerne. Das ist ja auch hinterher was man nicht sieht. Es ist so ein bisschen ja wie der, weiß ich nicht, noch ein bisschen anders, aber so ähnlich wie der Produzent bei einer Platte, ne? Also der steht ja nicht mit auf der Bühne oder der steht auch nicht mit auf dem Cover, aber trotzdem macht es total Bock, sowas zusammen zu entwickeln und auch so ein Gegenüber zu sein, weil ich es halt auch von beiden Seiten kenne, ne? Also ich weiß ja auch, wie es sich anfühlt, wenn ich ein Manuskript ins Lektorat schicke und kriege es mit lauter Anmerkung zurück und denke dann so, oh Gott, es ist ja noch so viel Arbeit und es ist noch so viel zu tun. Aber deswegen weiß ich ja auch, was ich auslöse, wenn ich ein Manuskript mit lauter Anmerkung dann einem Autor oder einer Autorin schicke. Das ist, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man beide Seiten kennt. Also hoffe ich zumindest, dass die Menschen, die mit mir arbeiten, das so empfinden.
Also ich fand das Lektorieren mit dir, Marco, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr aufgehoben und sehr umsorgt gefühlt und hatte wirklich Respekt vor deinen sehr, sehr genauen Anmerkungen. Das hat mir sehr geholfen, weil das bin ich manchmal nicht. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ich finde, also es ist auch ich würde mal sagen, es sind vielleicht so 50% wirklich Textarbeit und die anderen 50% sind AutorInnen-Seelsorge, wenn man so einen Prozess
macht. Ach so, begleitet. Wirklich?
Ja, würde ich jetzt aus der Erfahrung sagen, schon ein bisschen. Ja. Mal mehr, mal weniger natürlich, aber also das sind ja auch oft so furchterregende Prozesse, ne? So, das gibt es ja in vielen Bereichen von Kunst, ne? Dass man die Idee, die begeistert einen total, sagt man, ja, das ist, also sowas Tolles ist mir ja noch nie eingefallen oder sowas Tolles ist vielleicht überhaupt noch nie jemandem eingefallen. Dann setzt man sich so dran und merkt, oh, weiß jetzt gar nicht, ob es wirklich so gut ist, ne? Und das hat halt immer so Aufs und Abs und am Ende landet man bei einem Ergebnis, was man dann hoffentlich doch wieder toll findet. Aber dazwischen gibt es halt so ganz viel Selbstzweifel und ganz viel, oh, war die Idee wirklich doch so gut? Ich glaub's gar nicht mehr so. Und das, da muss man halt, und das, da pusht sich zu zweit halt leichter durch als alleine, weil man dann so in seinem Kopf drin ist und sich selber nicht mehr so recht vertraut, ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht.
Ja,
absolut.
Ich habe hier ein Exemplar vor mir liegen. Ich sehe rot. Und meins sieht so aus. Und Tabitha, du hast erzählt, nicht alle Bücher sehen so aus, sondern ich habe ein Unikat.
Aha.
Guck mal, meins sieht so aus.
Das ist krass, also für alle, die das jetzt nicht sehen können, weil sie das nicht als Video sehen, das ist ein wunderschön gebundenes Buch. Ist das Leinen oder sowas? Ein Leineneinband, Hardcover?
Ja, genau.
Ein sehr schöner Schrifttyp, ganz schlicht. Ich sehe rot, Tabitha Hennen, schwarz da drunter. Und dann so ein roter Splash, der so richtig aber auch so Struktur hat. Also das ist so richtig, man kann das richtig fühlen, so, ne?
Ja.
Roter Splash drüber gesplasht und
also Farbsplash.
Dadurch ist das so ein genau, und das sieht ganz wunderschön aus, finde ich. Und dabei ist die Idee total schlicht. Aber jedes Buch ist einzigartig, weil du das für jede Bestellung so herstellst? Oder wie machst du das?
Absolut. Also mir macht sehr Spaß, einfach Produkte zu entwickeln und nicht einfach nur ein Buch.
Ja.
Und irgendwie auch ein Erlebnis damit.
Hm.
Und eine Geschichte auch irgendwo zu erzählen. Und ich finde, das Design erzählt die Geschichte von Wut. Ne, es schafft Veränderungen,
ja, ja.
Ne, vorher,
ja.
Nachher.
Genau.
Es ist irgendwie rabiat. Also ich habe das immer mit einem Pinselschwung drauf gemacht.
Okay.
Und wirklich auch mich konzentriert, um so mit einem Schwung drauf zu hauen. Also irgendwo, ne, ist da, ja, so eine Kraft dahinter. Und gleichzeitig auch irgendwo eine Schönheit. Es sieht wild aus und genau das ist auch das Schöne dran.
Ja.
Und tatsächlich, genau, ich habe die Bücher drucken lassen und habe mich vorher halt eben informiert, wie ist es mit Leinen und was für eine Farbe könnte ich da benutzen.
Mhm.
Und habe dann mich quasi auf Acryl befasst.
Ja.
Genau, und dann habe ich eben hier tatsächlich in meinem Treppenhaus einfach ganz, ganz oben ganz viel Folie ausgelegt, habe die ganzen Bücher dahin und so Schritt für Schritt eins nach dem anderen durch.
Ist
musste die natürlich sehr, sehr gut abkleben, damit da jetzt auch wirklich nur vorne aufs Cover was draufkommt, nicht irgendwie aufs Papier,
ja,
auch nicht auf den Titel, den habe ich auch nochmal extra abgeklebt.
Ach, wie krass.
Ne? Und hab die dann erstmal da trocknen lassen und dann so Stück für Stück eingepackt.
Ist ja krass.
Und wenn man das so sieht, das vor sich, wie, was wir jetzt beschrieben haben, das ist ja erst der zweite Schritt, weil man bekommt das ja eigentlich eingeschlagen in so ein rotes, hm, ja, mhm, was denn, in so einen, in so ein Seidenpapier,
Seidenpapier,
genau, in so ein rotes Seidenpapier, genau, wo was, mhm, ich ja am Anfang gedacht habe, man macht das so ganz vorsichtig auf, weil das so toll aussieht und sich so toll anfühlt, aber eigentlich wolltest du ja, dass man es aufreißt, so richtig, ne?
Es steht drauf, ja, sogar hier, es steht sogar,
genau,
drauf.
Ja,
hier,
aber ich habe mich nicht getraut, weil es so toll,
genau,
aussieht.
Nee, ich habe mich das da schon richtig drauf rum gefreut. Als das Buch, geil, kam, habe ich gedacht, oh geil, ich darf das aufreißen.
Ja, voll. Und das meine ich auch mit Erlebnis. Ich habe dann Lust, dass die Lesenden halt, ja, auch der Prozess vom Auspacken schon so ein Teil von dem Inhalt ist.
Hm.
Und am besten natürlich mit Wut oder irgendwie, ja, das so aufzureißen.
Mhm.
Und das ist natürlich auch super ästhetisch, wie unterschiedlich das dann aussieht.
Voll gut.
Mhm.
Ein totales Erlebnis. Und ich sehe rot und klar, worauf das hindeutet, hast du auch schon gesagt, auf das Thema Wut.
Mhm. Auf jeden Fall.
Ein
sehr
Gedichtband über
Thema.
Wut. Warum, ja, findest du, dass Wut ein gutes Thema ist für ein Buch?
Oh, für ein Gedichtband. Okay.
Ja.
Hm.
Warum schreibst du nicht über schöne Dinge, Tabitha?
Das ist langweilig, Goofy.
Wer sagt denn, dass das keine schönen Dinge sind? Das ist ja erstmal die Frage.
Hm.
Aha.
Na, ich denke, ich habe ganz viele Sachbücher über das Thema gesehen. Das ist ein bisschen auch so ein Trendthema. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber ich fand, da waren schon etliche Sachbücher so im Umlauf in den letzten Jahren, die das aufgegriffen haben, das Thema. Ich finde, Gedichtbücher oder Bände haben dann halt einen ganz anderen Zugang zu einem Thema. Und ne, es ist eben nicht die Sachebene, sondern nochmal so die emotionalere, unmittelbarere Ebene. Es ist subjektiv, ne? Es ist keine theoretische Abhandlung, sondern wirklich ein persönliches Erleben. Und das, finde ich, ist doch der perfekte Zugang für eine Emotion. Also von dem her, finde ich, war das für mich sehr treffend, das Thema zum einen so als Konzept zu nutzen, auszuwählen, aber auch für mich, um mich damit auseinanderzusetzen.
Hm. Hat dir das eingeleuchtet als Lektor eigentlich, Marco?
Ja, also so, dass,
hast du da gar nicht drüber
nachgedacht. Also das Thema schon. Also ich habe da jetzt nicht gefragt, warum eigentlich Wut und keine andere Emotion, ne? Weil da auch schon sehr viel da war. Ich glaube, was dann halt so in der Zusammenarbeit spannend war, war so ein bisschen rauszuarbeiten und zu sortieren. Also Wut ist ja erstmal halt auch so ein großer Komplex. Und wenn du da jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele sind es insgesamt, also wenn du da jetzt mehrere, weiß ich nicht, 30, 40 Texte zuschreibst, könnte es ja auch irgendwann langweilig werden. Ne? Und dann zu sehen, ah nein, das hat ganz viele Facetten und Aspekte und man kann das aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln sich dieser Emotion auch nähern. Und vor allem natürlich auch das aus einer Perspektive anschauen, die gar nicht nur so direkt das so negativ bewertet, ne, und sagt, Wut ist was Schlechtes, Wut ist was Schlimmes, sondern ganz im Gegenteil, die meisten Texte zielen ja in eine ganz andere Richtung.
Das stimmt, ja. Okay.
Sache. Ja.
Das war dir auch wichtig, ne, Tabitha?
Du, ich habe das gar nicht bewusst gemacht.
Aha.
Also, ich würde sagen, mein persönliches, mein Zugang zu dieser Emotion ist einer, der geprägt ist von Repression. Also lieber nicht, böse, böse. Auch von sich eher so zu dieser Wut hingezogen zu fühlen, die das reinfrisst. Also nicht diese nach außen, die laute Wut, sondern die leise.
Ja.
Das heißt, es war für mich ein Prozess von Anerkennung. Wut ist gut. Das hat viel auch natürlich mit Prägung zu tun. Irgendwo auch unsere Gesellschaft und wie sie Wut Frauen zugesteht oder auch nicht. Diese Dinge, das heißt, das war meine sehr subjektive Herangehensweise und deswegen ist natürlich auch viel in dem Buch davon geprägt, dass ich mir das erarbeite, dass es eine positive Emotion ist und dass wir sie mehr zulassen sollen. Daher würde ich sagen, macht das Buch auch gerade für Menschen Sinn, denen es ähnlich geht, die aus so einer ähnlichen Richtung kommen und jetzt ein Choleriker, glaube ich, wird sich in vielen Texten nicht so wirklich drin finden, weil das ist einfach ein Zugang, der mir fremd ist, der ja, den ich hier und da auf jeden Fall aufgegriffen habe, aber jetzt, der sich nicht so durchzieht, so ja. Dieses Destruktive von Wut, das, oh, wir müssen damit gut umgehen, das ist nicht so ganz breit drin.
Das müsste dir doch eigentlich bekannt vorkommen, Gofi. Du hast doch ein Gedicht, wo du auch, es ist ja fast schon ein Liebesgedicht so an die Wut, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, das stimmt. Ja. Das habe ich ja auch vorgelesen, als wir beiden aufgetreten sind, Tabitha, glaube ich.
Ja,
ne?
Das ist toll.
Da haben wir beide so unsere Wuttexte. Ich habe natürlich nur ein einziges Gedicht über Wut geschrieben. Mhm. Es gibt auch einen Text in deinem Buch, der hat mich auch ein bisschen an meinen Text erinnert. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, leider. Aber da wird die Wut auch als eine Beschützerin oder sowas bezeichnet. Oder als eine Kraft, die beschützen möchte.
Mhm.
Wut hat
Feuerhaare.
Ja, war das das? Wut hat Feuerhaare, oder? Hieß das
ja,
so?
Ja, genau. Mhm. Ja.
Da taucht das auf.
Hinten.
Und genau, und ich fand den sehr schön, den Text. Ich fand ihn, es hat ein bisschen auf mich den Eindruck gemacht, als würde der so ein bisschen aus einer kindlichen Perspektive auch erzählt werden.
Ja.
So, also so ganz schlicht, so ganz fast schon ein bisschen naiv, so, ne? Egal wo sie hinkommt, immer hat sie so viel Energie, es ist ganz toll. Ich liebe Wut so sehr, ne? Da habe ich gedacht, also es klang für mich so, als würde da ein Kind sprechen. Und dann habe ich irgendwann aber doch gedacht, ja, ist das nicht doch ein bisschen zu positiv über Wut geschrieben? Also da drängt sich der Gedanke doch irgendwie auf, oder? Dass man sagt, naja, aber Wut ist doch nicht nur etwas Schönes oder Positives oder so.
Ich würde sagen, einseitig ist der Text, weil er beleuchtet ganz eindeutig nur einen Aspekt von Wut und lässt alle anderen außen vor.
Ja.
Die sind genauso wahr. Und das ist ja das Schöne, ne? Wut hat Nuancen und sie ist nicht immer nur gut oder nur böse.
Hm.
Und ich glaube, das ist halt ein Text, der genau das auch beschreibt, was ich gerade gesagt habe, dieses Annehmen und ja, wirklich befürworten von dieser Emotion. Es ist tatsächlich so kindlich geschrieben, weil ich mir vorgestellt habe, ich würde es kleinen Kindern erklären.
Ah, ja.
Das ist auch Teil meines Jobs, Emotionsregulierung mit Grundschulkindern. Und da sind ganz viele, die eben nur diesen destruktiven Erfahrung von Wut machen und die dann lernen müssen, sie ist auch gut. Also sie hilft dir, sie beschützt dich.
Ja.
Ich glaube, es hilft alles nichts. Wir müssen jetzt mal einen Text hören aus dem Buch, anstatt nur drüber zu reden, oder?
Drüber zu reden.
Sehr gute Idee, ja.
Habt ihr denn Wünsche noch?
Ich würde ja zuerst fast sagen, lies doch mal den du selber am meisten gern liest, wenn man das so sagt.
Das ist eine gute Idee. Ja.
Oh, okay. Boah, tatsächlich einige. Ich würde jetzt, glaube ich, einfach wütender Mann machen.
Schön.
Der ist auch eben ein bisschen kürzer und schließt tatsächlich auch an das an, was ich schon gesagt hatte. Vielleicht passt es ja da ganz gut.
Okay. Bring it.
Und ich mag ihn einfach. Wütender Mann. Mehr kannst du nicht. Mehr darfst du nicht. Rauch kommt aus deiner Nase. Du schnaubst, scharrst mit den Füßen. Ich zähl bis drei. Dann explodierst du. Eins, zwei, drei. Und du speist Worte aus, rennst auf deinen Gegner zu und reißt ihn in Stücke. Ja, du bist ein starker Mann. Alle schauen dich an. Keiner greift ein. Stille Bewunderung in ihren Augen. Ja, er kann sich durchsetzen. Wie berechtigt, wie gut, dass er sich wehrt. Ja, du bist ein starker Mann. Testosteron fliegt durch die Luft. Alle machen dir den Weg frei, doch mehr kannst du nicht. Mehr darfst du nicht. Dir bleibt nur die Wut. Schamesröte? Nein. Trauertränen? Nein. Zitternde Hände? Nein. Nein, dir bleibt nur die geballte Faust.
Cool. Es ist schön, wenn du die liest, fällt mir gerade auf. Ich habe sie vorhin gelesen, aber es ist toll, sie zu hören, muss ich sagen.
Hm. Ich fände es spannend, von euch zu hören, eure Reaktion auf den Text.
Der hat mich schon beim ersten Mal total an ein Gedicht von Ocean Vuong erinnert. Ich glaube, Old Glory heißt das. Da macht er sowas Ähnliches wie du. Also das klingt am Anfang wie so ein Anfeuerungsruf von so einer Gruppe Jungs oder Männer für jemanden, der vielleicht gerade Sport macht oder irgendwas macht, wobei man halt angefeuert wird. Mit so sehr gewaltvoller Sprache, ne? Also so, yeah, you killed it, you murdered them und sowas. Und erst ganz am Ende löst er eigentlich auf, dass er damit zeigen will, wie gewaltvoll diese Sprache untereinander ist, ne? Also warum muss man denn, um zu sagen, schieß ein Tor, warum muss man denjenigen dafür umbringen, ne? Irgendwie die ganze Zeit irgendwie. Und also in so einer Richtung höre ich das auch so ein bisschen, ne? Also dass dieses Gewaltvolle und Wütende da irgendwie einfach auch mal sichtbar gemacht wird. Und auch, ich finde, auch dein Schluss ist auch so ähnlich, weil der stellt es so bloß, ne, und sagt dann, ja, im Grunde ist das schon ganz schön traurig auch, dass da, das ist zwar sehr laut und sehr raumeinnehmend, aber da so richtig viel bleibt da nicht übrig am Ende. So, und auch für die wirklich wichtigen Dinge und für das, was wirklich auch Gewicht hat, bleibt da irgendwie nichts, ne? Also nicht mal Scham, ne? Und Tränen schon mal gar nicht irgendwie.
Ja. Ich musste an Western denken oder an Filme. Ja, wir haben neulich ganz viel Filmklassiker und so besprochen, hier auch im Podcast-Format. Kommt bald raus, Leute. Dauert noch ein bisschen. Jede Menge. Ich habe Spiel mir das Lied vom Tod mir ausgesucht als Filmklassiker, dass ich dazu geguckt habe. Und dann bin ich einfach auch nochmal diesem Genre begegnet. Und gerade als du den Text vorgelesen hast, habe ich eben versucht, mir so diese heroischen Filmmänner vorzustellen. Also die eben sich dadurch auszeichnen, dass sie eben besonders gewaltsam sind und besonders erfolgreich Menschen verprügeln oder erschießen oder sonst wie malträtieren können. Und das irgendwie als was Positives wahrgenommen wird in dem Fall. Ne?
Ja. Ja.
Weil man sich das als Zuschauer in dem Moment vielleicht sogar auch wünscht. Jetzt hau ich mal richtig eins in die Fresse oder so. Und das überzeugt mich, dass dein Text sagt, das ist alles. Mehr gibt's da nicht zu entdecken. Wie arm ist das eigentlich? So, also die Armut dieses Männerstereotyps sozusagen, der kommt mir entgegen bei deinem Text.
Die Unfreiheit, ja, voll, absolut.
Ja.
Mhm.
Ja, und ich fühle mich damit auch ein bisschen ertappt, weil ich gucke solche Filme ganz gerne. Und es ist ja auch ganz leicht, sich dann als Mann damit irgendwie auch zu identifizieren. Vor allen Dingen, wenn du gesellschaftlich auch das gespiegelt bekommst, ne? Mhm. Vielleicht vom Vater, vielleicht von irgendwelchen Freunden oder so. Du musst hart sein und so, ne? Und ich schaue ja auch gerne zum Beispiel Kampfsport, so. Ich mag das ganz gerne. Also Boxen oder Mixed Martial Arts manchmal auch, wenn ich ganz böse drauf bin. Oder neulich habe ich ein Footballspiel mir angeguckt und so. Da hat meine Freundin auch gesagt, oh, ist ja interessant, ich lerne ganz neue Seiten an dir kennen. Ich dachte, du bist ein Dichter und ein Künstler. Aber irgendwie kann ich auch Gefallen ja auch dran geboxt. Finden. So. Ja. Hemingway hat selber geboxt, genau. Und Schwertfische gejagt. Aber ich finde das gut. Ich finde das entlarvend. Ich finde den Text entlarvend auf eine gute Weise. Ja.
Und das ist das Schöne, finde ich, wenn man halt mehr in die Emotionen reingeht, in alle, dass man merkt, wie sehr sie behaftet sind mit Rollenbildern und das darf man, das nicht, das ist cool. Also so nuanciert auch, was wir alle schon so in Kindheit aufsaugen. Und das erstmal so wahrzunehmen und dann zu überlegen, okay, möchte ich dem weiter so folgen oder wo möchte ich selbst meinen eigenen Zugang zu dieser Emotion leben.
Ja, richtig. Ah. Genau. Oder wo möchte ich mich dann auch davon distanzieren vielleicht, weil dieses Ideal, was mir vorgestellt worden ist, überhaupt gar nicht mein Ideal sein sollte. Oder
absolut.
Ich das gar nicht will.
Oder wenn ich das bei anderen sehe, dass ich das nächste Mal, wenn ich eine wütende Frau auf der Straße sehe, nicht denke, oh, das ist eine hysterische Frau. Es ist ja auch in mir. Ne?
Das ist also auch noch da das auch andere, genau, voll. Richtig. Ja. Also genau, wie viel Wut erwartet man von Männern und wie viel Wut gesteht man Frauen eigentlich zu oder weiblich gelesenen? Da hast du auch einen Text, ne, in deinem Buch, wo du über die weibliche, oder nicht nur einen, wo du über die weibliche Wut schreibst.
Ja, voll. Ich denke, das war natürlich so für mich so das Persönliche, oh, ich merke, wie gehemmt ich da bin. Ja. Ich merke, dass es nicht einfach mein Charakter ist, sondern ich bin in einem Kontext, in einer Gesellschaft, Kultur, die mir das auch sehr subtil so oder nicht subtil einfach die Hände bindet und mir das nicht eingesteht.
Genau.
Und das war schon ein Aufwachen und schockiert sein darüber und dann halt auch versuchen, das so niederzutrampeln auf eine Art.
Ja.
Genau.
Darüber habe ich nachgedacht. Also, wie bedeutsam sozusagen für dieses Buch ist das, dass du das Thema Wut auswählst als Autorin und eben nicht als Autor? Ich schreibe gerade ein Buch, wo Geschichten von Männern vorkommen, auch von wütenden Männern. Und ich weiß, dass Leute sagen werden: Ja, klar. Du bist auch Mann, ne? Männliches Thema, könnte man sagen. Du schreibst es als Autorin über Wut.
Ja. Und das ist das Schöne. Es ist ein Gedichtband. Also, wie ich gesagt hatte, ne, das ist einfach subjektiv. Ich habe auch im Prozess immer wieder darum gerungen, mir einzugestehen, es wird keine Ganzheitlichkeit haben. Ich werde nicht alle Aspekte schaffen.
Ja.
Und dann ist es natürlich ganz arg aus meiner Perspektive als Dichterin. Und das prägt das Buch und ich merke, dass auch eher Frauen dann Anschluss an das Buch finden, tatsächlich. Ja. Also die Reaktionen sind dahingehend stärker von Frauen. Man kann das Werk und da auch mein Frausein erstmal gar nicht trennen, weil das so mein primärer Zugang war.
Ja, genau, klar.
Vielleicht da noch ein kurzes Beispiel. Aha. Also jetzt habe ich auch Illustrationen im Buch mit drin.
Ja.
Und das eine ist tatsächlich, wer darf denn Wut?
Ja.
Und das ist genau das Thema, ne? Da sind dann verschiedene Personen aufgemalt. Und die Frage ist, wen davon sieht man in der Öffentlichkeit oder aber auch im Fernsehen, Medien, dass sie wütend sind und wie wird darauf reagiert?
Genau.
Und das ist halt echt super spannend, nicht nur zwischen den Geschlechtern so, sondern auch alle, ja, durch die Schichten,
Geht es um die Frage, wer darf Wut oder wen sehe ich am häufigsten wütend? Oder von wem erwarte ich schon nichts anderes, als dass die Person wütend wird.
Ja, vielleicht, wie wird in der Gesellschaft auf die Wut dieser Person reagiert?
Dem Geständnis zu. Ja.
Weiße,
so.
Genau, Mittelschicht, weiße Menschen dürfen hier durch die Straßen als Wutbürger skandieren.
Ja.
Das ist berechtigt, das ist die Mitte der Gesellschaft.
Mhm.
Aber halt, wenn nach Hanau alle irgendwie mit migrantischem Hintergrund vielleicht auf die Straße gehen, nee, das ist zu viel.
Ja.
Das wird dann gleich geahndet und das sind so Mechanismen, die dann halt deutlich werden.
Ja. Das ist interessant. Ja, genau. Wem gesteht man Wut zu und wem nicht?
Mhm. Hm. Wie wird darauf reagiert? Ja.
Würdest du allen Leuten Wut zugestehen? Weil du schreibst ja ganz positiv über Wut, oder? Findest du es gut, wenn die Wutbürger durch die Straßen ziehen?
Das ist eine
oder?
Gute Frage.
Ich würde sagen, ich gestehe allen Menschen Wut zu, das Erleben von Wut ist total berechtigt und die lässt sich jetzt erstmal nicht ignorieren oder es wäre ungesund, wenn man die unterdrückt. Die spannende Frage ist doch eigentlich, wie man sie reguliert. Hm. Wie gehe ich dann mit dieser Wut um? Und da würde ich sagen, habe ich den gleichen Anspruch an alle Menschen, dass sie zum einen jetzt es nicht ungesund in sich reinfressen, zum anderen aber auch nicht ungesund gegen andere ausnutzen, ne? Also andere verletzen durch Worte oder Taten oder die Gesellschaft gefährden dadurch. Ich denke, das ist so der schmale Grat und den gilt es zu wahren.
Ich finde ein ganz toller gemeinsamer Breakthrough-Moment in dem ganzen Konzeptionsprozess, könnte man vielleicht sagen, war irgendwann die Idee der Wut oder so den einzelnen Kapiteln halt unterschiedliche Rottöne zuzuweisen, so als auch unterschiedliche, wie soll ich sagen, so Hitzegraden von Wut vielleicht oder so unterschiedlichen Aspekten und Schattierungen und zu nochmal deutlich zu machen, allein auch schon durch diese Zuordnung zu den einzelnen Farbtönen, dass es durchaus da auch in Intensität und in Ausprägung Unterschiede gibt oder geben kann.
Absolut.
Das ist sehr, sehr interessant und auch sehr schön an dem Buch. Die Kapitel so heißen Zinnober, Burgunder, Koralle, Hibiskus, Scharlach und Terrakotta.
Mhm. Das war so ein schöner Moment. Das war so ein richtiges Magic Moment mit dem Gedanken eben, okay, die Kapitel werden die Farben und eben die Farben spiegeln wieder, was auch der Inhalt des Kapitels ist. Also Scharlach sind dann die lauten, sehr wütenden, klaren Texte. Dann vielleicht Terrakotta nähert sich so dem ein bisschen an. Eins, ich weiß nicht mehr, welche Nuance war eher so dunkel, also vielleicht so dieses Ungesunde, ich fresse es in mich rein.
Burgunder. Da sind die Gedichte verschluckt, bumm, ein Rezept für Groll, Dusk und man braucht keine Fäuste.
Ja, genau.
Wobei ich die Farbe am schönsten finde, Burgunder. Also von allen Rottönen. Habe ich gedacht, oh, lecker.
stimmt.
Also das muss man vielleicht sagen für alle, die das nicht sehen können. Also die Kapitel, die heißen nicht nur Burgunder, sondern das Kapitel, das Deckblatt ist dann auch wirklich Burgunder. Mit der, wie heißt diese sechsstellige Ziffer da oder dieses Hexer-Dingsbums, also was die Grafiker, die Grafiker immer dann als Code eingeben, ne?
Genau.
Dann exakt die richtige Farbe.
Ich glaube Hex, aber ich bin mir nicht mehr sicher.
Ja, genau.
Ja, genau.
Voll cool, sorry, ich habe dich unterbrochen, genau, also.
Und deswegen macht das auch alles dann mit dem Titel Sinn, ne? Das sind alles rot und das sind alles halt verschiedene Nuancen. Das ist eigentlich so der Grundgedanke vom Buch. Wir gucken uns diese verschiedenen Facetten der Wut an, die verschiedenen Rottöne und gucken dann, wie können wir mit dieser malen oder mit ihr umgehen und wie reagieren die verschiedenen Töne miteinander und so.
Ja.
Sophie, du hast doch eben schon angesetzt, dir ein Gedicht wünschen zu wollen. Was wäre denn das wohl gewesen?
Also am meisten beeindruckt, muss ich ehrlich sagen, hat mich Imperialistischer Frieden. Weil das für mich auch nach einer total spannenden Geschichte klingt, die da so passiert ist und die dich irgendwie auch beeindruckt hat, verändert hat. Klingt für mich wie so eine wie so ein Initialerlebnis. So. Ist ein bisschen länger, aber nicht super lang. Hättest du Lust, das vorzulesen? Oder?
Voll gerne.
Ja?
Vielleicht nur als Voraus. Ich finde es super witzig und schön, das zu hören, Goofy, weil der Text hätte es fast nicht ins Buch geschafft.
Wirklich?
Weil ich mochte den gar nicht.
Du mochtest
also,
ihn nicht?
Nee. Mm-mm. Ich war so, ja, ich verstehe die Funktion, die er innerhalb des Buches hat, aber alleine als Text mag ich ihn nicht.
Ach, das verstehe ich gar nicht.
Deswegen braucht man Lektoren, die einem dann sagen, das ist Quatsch, was du denkst.
Ja.
Ja. Naja,
nee, ich mag den wirklich gerne. Das finde ich gut.
Schön. Ja. Na, dann lese ich ihn mal.
Oh ja.
Es ist die längste Nacht des Jahres. Wir versammeln uns in einer Kirche, wollen mit Musik und Kunst gegen den Krieg antreten. Wie süß und unnütz das doch ist. Die Kerzen flackern hell, der Gesang geht unter die Haut und ja, was sollen wir denn auch machen? Dunkel ist es sowieso. Warum dann nicht etwas Licht in die Welt stellen? Ist das Mitfühlen des Leids von jemand anderem auch schon ein sich einsetzen? Schon ein politischer Akt? Du sitzt gebückt, dein Gesicht ist unter deinen Haaren verdeckt und deine Finger gleiten über die Seiten. Sie schweben, tanzen, alles vibriert, du singst von Massakern, Diktatoren und unschuldigen Dörfern und schwingst allen verbal deine geballte Faust entgegen. Du singst von Imperialisten, die von Frieden sprechen, puren Hohn hast du dafür übrig. Alle anderen Künstler waren traurig. Du bist in Rage. Du singst, aber alles an dir schreit. Du sitzt, doch alles an dir ist ungestüm. Deine Energie geht in Wellen von dir aus, ergreift mich, den Raum über mir, die Kerzen flackern. Und mit angehaltenem Atem höre ich dir zu. Spür, wie dein unbändiges, wildes Ich so schön und wahr und gut ist. Alles anprangert, was so offensichtlich falsch ist. Und dessen ich müde geworden bin, wütend zu sein. Ich sehe die Ungerechtigkeit wie mit frischen Augen. Meine Ohren hören sie zum ersten Mal. Roh ist es und wunderschön. Es schwappt in mich hinein. Irgendwas ist passiert, denn ich laufe nach Hause, lese die Nachrichten und weiß nicht, wie mir geschieht. Ich werde wütend. Wütend darüber, dass die Menschen mit der Macht sich scheinbar immer für das Böse entscheiden, es nett einkleiden, aber ihre nackte Selbstzentriertheit nicht verdecken können. Alles nur gewinnen und ich und Macht und immer nur zum Schaden des kleinen Dorfes. Ich lese von einem 80-jährigen Mann, der aus einer Kirche gezerrt wird, in der er Asyl gesucht hat, um zurück ins Kriegsgebiet abgeschoben zu werden. Er hatte sich vor lauter Angst schon selbst verletzt, in der Hoffnung, im Tod einen besseren Ausgang zu finden als im Zurückgehen. Ich stehe in der Bahn und kann den Status quo plötzlich nicht mehr akzeptieren. Ich lese die Nachrichten mit Wuttränen in den Augen und es sind keine Worte mehr. Es ist Fleisch und Blut und Tränen auf echten Gesichtern von echten Menschen mit Träumen, die meinen ganz arg ähneln. Und es sind steife, graue Kinderhände und alles ist ganz nah und so real, wie es sich eben anfühlt, wenn eine schlimme Nachricht einen trifft und nicht an einem Schutzpanzer aus Stahl vor dem Herzen abprallt. Ich ziehe die Kapuze über. Der Regen trocknet meine Tränen und ich schleppe mein schweres Herz hinter mir her. Mensch, Welt, warum bist du nur so kaputt? Und warum geht mir das so selten ans Herz?
Super. Ja, ich finde ihn richtig toll. Was hat dir denn daran nicht gefallen, an dem Text, Tabitha? Was machst du nicht?
Vielleicht, dass er so 1:1 das ist, was ich erlebt habe und so wenig embellished. Weißt du, also so fiktional.
Keine Ausschmückungen, kein... Vielleicht hat mir das gerade so gut gefallen, so mit so einer großen Klarheit. Aber wenn ich den höre oder lese, dann bin ich in diese Situation wirklich mit reingenommen. Ich bin dann Teil dieses Konzertes, des Vortrags, dieser Frau, nehme ich an, ne? Eine junge Frau, die das singt, deren halt das Gesicht von den Haaren bedeckt ist und so. Und ich finde die Frage so total richtig und ich stelle mir die auch, ist das jetzt hier schon ein politischer Akt oder machen wir hier nur so eine Art Mitfühl-Folklore-Veranstaltung, damit es uns ein bisschen besser geht? So, ne? Das ist die Frage stellt sich dann ja.
Toll, machen wir das nur für uns? Ja, genau. Absolut. Ich finde, das ist schon so ein Weg, um mit der Ohnmacht umzugehen, die wir alle spüren, ob des verrückten Zeugs, was wir so in der Welt sehen. Und es war ein Benefizkonzert, das heißt, es ging irgendwie auch um was und trotzdem ist es angesichts der Masse irgendwie auch lächerlich. Und dann denke ich, ist vielleicht auch nicht zu unterschätzen, was ne, der Text hat, also der Abend hat ja was mit mir gemacht. So, vielleicht ist es auch nicht zu unterschätzen, was dann auch so Menschen passieren kann, die durch sowas vielleicht mehr aktiviert werden, um irgendwie anders noch aktiver zu werden.
Ja, genau.
Ja, aber ich finde, es kann sich auch schnell zynisch anfühlen. So, ich sitze hier in meiner kuscheligen, warmen, geheizten Gebäude. So.
Ja. Aber das halt zu formulieren und also deswegen, ich finde, das ist die Stärke von dem Text, weil er diese Frage sich ja selber auch stellt. Also sowohl der Person, die da spricht, als auch der Person, die das hinterher liest oder zuhört. Also und alleine, dass du das reflektierst, ne? Was ist das eigentlich? Und ist es eigentlich genug oder ist es eigentlich überhaupt irgendwas? Oder ist es nur, weiß ich nicht, Selbstrüstung? Und selbst wenn es nur Selbstrüstung wäre, ist das eigentlich was Verurteilenswürdiges, ne? Irgendwie. Also das sind ja alles gute Fragen. Und alleine sich alleine einen Raum zu finden, einen Textraum, der mich das fragen lässt, finde ich, ist ja schon fast Grund genug, um zu sagen, ja, da genau dafür, das muss ein oder das darf ein Text auch leisten und tun. Einfach so einen Raum aufmachen und mich auf diese Fragen werfen.
Ja, die sind nämlich riesig, finde ich. Also allgegenwärtig. Alle Menschen, mit denen ich irgendwie über bestimmte Themen in der Weltpolitik rede, denen geht's so.
Ja. Genau, Ist so ein Text selber schon ein politischer Akt eigentlich?
Da ist die Frage, was ist ein politischer Akt?
Das stimmt, das ist eine gute Frage. Ja.
Ich habe da eine ganz, ganz weite Definition.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, klar, der macht was. Der steht in der Welt und im besten Fall rüttelt er auf. Oder bringt zum Nachdenken und das bedeutet Veränderung und Politik ist irgendwie die Masse aller Individuen, die wir sind und wenn dann hoffentlich ein paar Individuen berührt, verändert werden, hat das Auswirkungen.
Ja, ja.
Im hoffnungsvollsten Fall.
Ja, ich würde jetzt auch in Bezug auf diesen Text ganz konkret sagen, wenn das ein Kunstwerk oder ein Text schafft, mich also so auf diese Art selbst zu hinterfragen und selbst zu reflektieren, ist das natürlich schon auch ein politischer Akt, weil der mich zwangsläufig irgendwie, egal wie meine Antwort darauf ausfällt, vermutlich auch zum Handeln oder zum Aktivwerden oder halt auch nicht irgendwie bringen wird. Wahrscheinlich auch nicht immer, ist auch keine Zauberformel, aber der hat auf jeden Fall das Potenzial, dass aus dem Lesen und dem Resonieren damit irgendwie auch mehr wird, weil ich vielleicht sage, ja doch, es ist zu wenig, es muss doch irgendwie was anderes sein oder es ist gerade gut genug, vielleicht müsste es mehr davon geben, ne? Vielleicht muss ich selber sowas organisieren oder sowas. Oder also das finde ich schon.
Ja.
Das ist eine Spannung, die ich viel erlebt habe während des Schreibens. So diese Scham darüber, dass ich nicht wütend bin. Also das greift der Text ja auch auf. Plötzlich bin ich nicht mehr müde, sondern es macht mich wirklich wütend, was da in den Nachrichten, die ich da kurz durchscrolle, was ich da lese. Ja. Und dieses Scheiße, man so oft, bin ich einfach müde und kriege nicht mehr die Energie auf, da wirklich mich bewegen zu lassen.
Was total verständlich ist, oder? Was, glaube ich, allen Leuten so geht. Wir sind im Strom dieser Nachrichten und manchmal sehen wir dann was, was uns dann doch wirklich wieder so anfasst, dass wir dann wütend werden. Aber ganz oft ist es auch einfach nur, boah, ich kann einfach nicht mehr. So. Mhm.
Mhm. Ja. Absolut.
Genau. Manchmal beschreibst du Wut als was ganz Körperliches, als was Physisches. Und zwar nicht nur, dass die Wut sozusagen im Körper ist, was man ja noch nachvollziehen kann, ne, weil man ja Wut auch fühlt. Mhm. Manchmal hat sogar auch die Wut selber physische Eigenschaften. Das fand ich ganz interessant. Manchmal, die kann man runterschlucken und dann passiert im Körper irgendwas mit der Wut und so, ne? Fand ich ganz cool. Bei Verschluckt zum Beispiel, bei dem Text. Und ich habe mich gefragt, glaubst du, dass Wut sich auch in den Körper einschreiben kann, sozusagen, irgendwie Teil des Körpers werden kann, sich vielleicht in die DNA, DNA einschreiben oder keine Ahnung, irgendwie so. Wie denkst du?
Also in meinem Kopf ist irgendwie so Körper und Seele oder Geist so voll getrennt. Mhm. Und so sind wir halt total in unserer Kultur geprägt. Und jetzt ist, glaube ich, so ein Bullshit.
Ja.
Und ich kriege trotzdem diese Dualismen im Kopf nicht so richtig raus. Mhm. Weil wenn man sich mal anguckt, das fand ich super spannend, auch in der Recherche, das ist auch viel auch in diesen Text Verschluckt reingegangen, dass Wut ist nicht einfach eine Emotion, die ich in meinem Geist spüre und die dann nichts mit meinem Körper zu tun hat. Das ist ganz krass Körper. Wut, Emotionen sind Körper. Sie sind Adrenalin, ne, also die was, Hormone, oder es ist die Verspannung, die ich spüre. Es ist Zähneknirschen oder es schlägt ja auf den Magen. So alte Medizin sagt ja auch irgendwie eine Laus über die Leber, also dass irgendwie die Leber beeinflusst. Sind schon durch die Menschheitsgeschichten eigentlich viele Sprichworte und so Wissen oder Überzeugungen so, die rumschwirren, dass die Emotionen sich auf verschiedene Arten so im Körper niederschlagen. Und da macht's, also es macht total Sinn und es ist einfach spürbar und von dem her, ja, gilt's, glaube ich, da diese Diskrepanz, die Dualismen im Kopf so aufzuheben.
Ja.
Ich glaube, in die DNA ist dann schon ein bisschen krass. Weiß nicht, ob ich.
Es geht vielleicht ein bisschen weit, ne? Es gibt ja jetzt immer mehr Leute, auch Forschungen, die sagen, Traumata schreiben sich irgendwie genetisch auch nieder und werden weiter vererbt und so.
Ja, genau.
Und vielleicht ist das ja wirklich so, also oder bestimmt ist es so, wie du sagst, dass die Grenze zwischen Körper und Geist viel fließender ist oder möglicherweise gar nicht so ohne weiteres existiert, so wie wir das immer denken, so kategorisch. So.
Ja.
Ja. Hättest du Lust noch auf einen Text so?
Ich finde ja, um vielleicht eine Spur vielleicht zu finden, ich finde ja, was deine Texte auch sehr einzigartig macht, ist ja das, womit wir auch so ein bisschen eingestiegen sind, dass du diese Vielsprachigkeit auch hast manchmal. Ne? Also es gibt ja Texte auf Deutsch, es gibt auch Texte auf Englisch. Es gibt, glaube ich, mindestens auch einen Text, ich glaube sogar auch mehrere, wo auch das Arabische kurz durchscheint zumindest.
Ja, stimmt.
Und das ist ja noch eine Facette auch von deinem Schreiben, die auch nochmal ganz spannend wäre, irgendwie, wenn die vorkäme.
Das stimmt. Vielleicht kurze Anekdote. Ich habe die arabischen Sätze, habe ich meinen Vater drüber lesen und korrigieren lassen und er war so, nein, Tabitha, das sind schlimme Ausdrücke, die benutzt man nicht. Ich so, doch, doch, Papa, die brauche ich. So, die haben ihren Sinn. Ja, naja.
Es gibt einen englischen Text, den ich total toll finde.
Oh, ja, welchen?
Coins and Consumerism, finde ich.
Ah, schön.
Ziemlich cool. Wo wir gerade von Mehrsprachigkeit gesprochen haben.
Voll. Da müssen wir eigentlich doch jetzt mal was Englisches ausprobieren.
Vielleicht. Ne? Ja, der ist auch gar nicht so lang. Also auch für Leute, die nicht so gut Englisch können, könnten das aushalten.
Ja, auf jeden Fall. Cool. Ja, dann mache ich doch den zum Abschluss.
Okay, cool.
Sehr schön. Coins and Consumerism. Jesus didn't politely ask them to leave the temple. No,
He knit a whip and lashed out in anger. He flipped some tables filled with coins and consumerism. I know an angry God. He takes shit personally. What have we done to sanctity and beauty, to the good and true? How dare you not show your anger? I am sitting at tables I ought to flip. I'm on the lucky side of privilege, yet comfort tastes stale. The cushions are burning into my butt. How do I flip tables filled with injustice and ignorance? Do I sign petitions, walk the streets with cardboard signs? Or do I smash stones into windows, cry a battle cry, raise my clenched fists? Do I join a political party or educate my students just a bit more? Throw money at the problem? I think about what to do. Start placing my fingers around the table edge, getting up from my cushions.
Schön.
Fantastisch.
Und was dann kommt, kann man sich ja ausdenken, was dann passiert als nächstes.
Ja, das ist die Frage.
Genau. Cool.
Ganz,
Tabitha, vielen
ganz
Dank.
Ganz wichtig wäre ja jetzt zu wissen, wo kriegt man dieses fantastische Buch denn jetzt her, wenn man jetzt zugehört hat und denkt, brauche ich unbedingt, möchte ich auch dieses Papier wegreißen und dieses Unikat haben.
Ja, Mensch. Das findet ihr auf meiner Webseite. Und zwar, das ist tabithahanan.de. Das können wir bestimmt nochmal irgendwo schriftlich.
Das steht in den Shownotes auf jeden Fall.
Perfekt.
Ja, da kann man
genau. Tabithahanan.de und da ist alles.
Mhm. Und da bestellt man deine Sachen direkt?
Ja, ganz genau. Und das landet dann direkt bei mir.
Und du packst die selber ein und schickst sie dann los?
Ja. Cool. Ich habe nämlich meine extra Kopien, habe ich tatsächlich in einem Küchenschrank, weil ich in meinem Zimmer keinen Platz mehr hatte. Mhm. Ja, von dem her werden die von hier dann losgeschickt.
Wie toll. Aus Berlin-Moabit kommen wir dann direkt.
So. Großartig.
Ganz genau.
Mega. Bist du manchmal auf, machst du manchmal Lesungen hin und wieder? So?
Mhm. Mache ich. Und tatsächlich lieb ich es, Lesungen zu machen. Gerade weil das so ein bisschen diese Seite von mir berührt, die eine Lehrerin ist. Also deswegen, ja, ich mache das super gerne, mache das in ganz unterschiedlichen Settings. Habe das schon in der Kneipe, in der Kirche, in einem Buchladen gemacht. Also genau. Cool. Und da kann man auch zu diesem Thema super interaktiv mit dem Publikum interagieren. Das ist mega cool.
Und das nächste Mal in Stuttgart, wenn ihr beiden da
korrekt.
Seid.
Yes, genau. Mhm.
Nice.
Ja, richtig schön.
Marco, irgendwelche letzten Sachen, die du noch loswerden wolltest?
Also ich würde euch sehr empfehlen, kauft dieses Buch, ladet Tabitha zur Lesung ein. Ich kann das wirklich wärmstens empfehlen. Das ist ganz fantastisch.
Tabitha, wir haben immer ein Abschlussritual bei diesem Podcast.
Oh, okay.
Ja. Einer von uns sagt, was sagen wir dem Tod? Und die anderen sagen, nicht heute.
Oh, das ist schön.
Haben wir von Game of Thrones geklaut. Wir sind nicht so genial. Wir klauen sowas. Aber deshalb meine Frage an euch beiden. Was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
Das ist richtig.
Perfekt.
Dankeschön. Danke, dass du hier warst, Tabitha. Danke, ihr lieben Zuhörenden, dass ihr zugehört habt. Und wir hören das nächste Mal uns wieder. Da sprechen wir mit dem fantastischen Gerrit Schönberger endlich. Das hätte ich am Anfang der Sendung eigentlich sagen sollen. Manche haben das schon für heute erwartet. Aber erst nächstes Mal sprechen wir mit Gerrit über Filmklassiker. Und die Folge ist so lang geworden, dass wir daraus zwei Folgen gemacht haben. Also das nächste Mal Filmklassiker Nummer 1.
Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.